haben die Erneuerbaren, die sind da, während Batteriespeichern. Das heißt, wir haben einen volatilen Markt, fluktuierende Erzeugung. Neues Buzzword an der Stelle, Flexibilität. Und ich glaube, Energy Communities sind an der Stelle auch das, was wir brauchen.
Ich muss es den Gewerbetreibenden, vor allem den Mittelständlern, sehr einfach machen. Und das Schwierige bei Gewerbetreibenden ist, so ein Mittelständler, der hat das Thema immer zwischen Weihnachten und Neujahr und an Ostern auf dem Tisch und dann pustet wieder irgendeine Explosion im Kerngeschäft dieses Thema Energie von seinem Tisch runter oder ihrem Tisch runter. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir es einfach machen.
Ich glaube, das Thema Cybersecurity ist die Zahlungsbereitschaft extrem gering aktuell. Ich glaube, bis 2030 wird sich das grundlegend geändert haben.
Und ich glaube, so Softwareanbieter für Verteilungsbetreiber, ich weiß nicht, ob es ein VC-Case ist, aber ich glaube, das ist sehr viel Geld zu verdienen in den nächsten Jahren.
Guten Tag und willkommen zu unserem PV Magazine Podcast. Wenn ich mir unsere Startup des Monats anschaue, die wir zusammen mit Vireo Ventures machen, dann haben wir doch eine ziemliche Vielfalt an Innovationen bisher ausgezeichnet. Das sind Plattformen, zum Beispiel zum Thema PPAs, zu Bürgerbeteiligung, zu Projektentwicklung, zu Permitting. Wir haben Energiemanagement zum Thema Heim und sowohl im Heimbereich als auch im Gewerbebereich. Es gibt Sanierungs- und Planungssoftware, zum Beispiel zu Wärmepumpen. Das sieht alles sehr eindrucksvoll aus. Und trotzdem frage ich mich, ist das wirklich, bildet das jetzt das ab, was wir für die Energiewende brauchen? Was brauchen wir insgesamt noch? Was davon ist wichtig für das Gelingen? Und fließt zum Beispiel das Venture-Kapital in die richtige Richtung? Was wird Erfolg haben? Was wird vielleicht keinen Erfolg haben? Und was weiß man davon schon heute? Ich habe dazu eine illustre Runde hier eingeladen. Da ist zum einen der Felix Krause. Er ist Gründer und Partner von Vireo Ventures, sein Seed-Investor für Energieunternehmen, die also ganz am Anfang stehen. Und wie schon am Anfang gemacht, Felix, wir machen die Startup des Monats zusammen seit ungefähr eineinhalb Jahren.
Genau.
Und bin gespannt, was danach kommt. Hallo. Melanie Beiersdorf ist heute hier. Sie ist Investment Manager bei ENBW New Ventures und ihr finanziert dann auch die Wachstumsphasen, wenn ich das richtig verstehe. Oder, Melanie?
Ja, genau. Ja, freue mich dabei zu sein.
Ja, wir können später noch darauf eingehen, was da bei euch gerade die ganz heißen Unternehmen sind. Wir haben auch einen bekannten Gründer hier mit dabei, der auch gleich sagen kann, was er heute alles macht. Er ist bekannt für das, was er in der Vergangenheit gemacht hat, Florian Meyer-Delfo. Du hast vor vielen Jahren PV Exchange gegründet, das ist ja fast schon die Urzeit. Und dann später aber Quinagetics, was ihr an die RWE verkauft habt. Und danach noch Instalion, was ihr an Lichtblick verkauft habt. Das ist noch gar nicht so lange her. Hallo Florian.
Hallo Michael, danke für die Einladung.
Und Daniel Fürstenwert stelle ich hier mal jetzt heute als unseren Denker vor. Du hast nämlich das 1000-Gigawatt-Institut gegründet. Du bezeichnest es als Think Tank an der Schnittstelle von Politik und Innovation zum Thema Photovoltaik und fokussierst auf die Welt 2040 und welche Business Cases dort funktionieren werden. Das ist mal schauen, ob wir so weit in die Zukunft gucken können heute. Vielleicht gucken wir uns auch nur 2030 oder 35 an, aber hallo Daniel erstmal.
Hallo Michael, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Vielleicht noch zur Vollständigkeit, du hast auch schon gegründet, Solarimo, wenn ich das richtig sehe, und warst aber auch schon, hast wirklich sehr viele verschiedene Sachen gemacht, warst auch schon Referent im damaligen Bundesministerium für Wirtschaft und Klima, Klimaschutz. Jetzt hat man schon vergessen, wie es heißt inzwischen.
So schnell kann es gehen.
Genau. Melanie, ich würde gern erstmal ein bisschen mehr zu ENBW New Ventures erfahren. Was macht ihr?
Ja, wir haben genau eine spitze Aufgabe. Wir investieren in Startups. Wir sind nämlich der Venture Capital Arm der NBW. NBW hat tatsächlich ganz paar Innovationsinstrumente und wir sind eines davon. Für einen sogenannten Corporate VC sind wir auch schon ganz schön lange unterwegs, nämlich aktuell im Jahr 10. Demnächst ist dann Jubiläum. Und ja, wir investieren in europäische Startups. Das machen wir über eine separate Legalstruktur, also keine NBW-Abteilung, sondern tatsächlich eine eigene GmbH. Und wir verfolgen hier einen wertgetriebenen Investmentansatz.
Was heißt das, wertgetrieben?
Wertgetrieben heißt, es geht tatsächlich um Skalieren und auch um den Exit am Ende. Ja, also ganz klassisch aufgestellt, wie auch Felix-Fonds an der Stelle, geht es um Wachstum, Wachstumsunternehmen und Wachstumsunternehmer. Und die Trends, die wir uns dabei angucken, sind Elektrifizierung, Dezentralisierung und Digitalisierung. Ich persönlich ergänze immer noch ganz gern ein D für Dekarbonisierung. Und ja, von der Investition her, Sweet Spot, also unser Lieblingszeitpunkt für den Einstieg ist die Series A, wo schon ein bisschen mehr da ist als die Idee aus der Garage. Und insgesamt investieren wir dann bis zu 10 Millionen Euro pro Startup.
Für die, die jetzt nicht aus der Startup-Community kommen, wie definiert man Series A?
Ah, super Frage. Da gibt es ganz viele Tabellen und in jeder steht was anderes drin. Das lässt sich so trennscharf nämlich überhaupt nicht darstellen. Ne? Das kannst du am Produkt festmachen, dass du sagst, ist das jetzt ein Prototyp oder ist das schon eine kommerzielle Nutzung? Series A würde man so eine erste kommerzielle Nutzung, die ersten Kunden sehen und dann aber auch einen Umsatz, der sich schon in Richtung von 1 Million Euro bewegt. Mhm. Aber es ist nicht trennscharf und diese Tabellen sind eher so ein Moving Target, die bewegen sich auch immer mal.
Felix, ihr seid der Seed-Investor, das heißt, ihr würdet sozusagen zuerst investieren und danach kommt dann Melanie von EMBW, sehe ich das richtig?
Genau, also genau so ist es. Also im Nachgang kann Melanie kommen oder auch andere und es ist in der Vergangenheit auch schon zweimal passiert, dass EMBW New Ventures in Firmen investiert hat, in die wir in der vorherigen Finanzierungsrunde investiert haben.
Wie geht ihr denn vor, wenn ihr entscheiden wollt, ob jetzt eine Innovation funktioniert oder nicht? Am Schluss geht es ja wahrscheinlich um mehr. Es geht ja nicht nur um die Innovation, sondern auch um das Team oder sowas. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die Innovation.
Du nagelst mich jetzt auf was fest. Ich wollte genau das sagen, nämlich das Team. aber gut, ich versuche auf die Innovation einzugehen. Also wir glauben, und ich glaube, da sind wir uns hier alle einig, an die dekarbonisierte Welt oder die angetriebene Welt durch erneuerbare Energien. Und dass nach und nach alles elektrifiziert werden wird. Weil aber der Wind nicht immer bläst und die Sonne nicht immer scheint, müssen die unterschiedlichen Sektoren orchestriert werden intelligent. Und wir investieren in diese. Sprich, das Unternehmen muss A, in dieser Orchestrierung eine wichtige Rolle spielen können und sollte im Idealfall mehr haben als nur ein paar bunte Slides. Sprich, wir wollen schon sehen, dass es ein erstes grobes Produkt gibt, dass es vielleicht die ersten Testkunden gibt, die dieses Produkt nutzen. Aber gerade in der Phase, in der wir investieren, ist das Team noch essentieller als das Produkt. Denn das Produkt wird sich sehr wahrscheinlich zwischen der Pre-Seed-Runde, wenn wir typischerweise investieren, dann späterphasige Investoren wie Melanie, gravierend ändern. Also die meisten Unternehmen, in die wir investieren, ändern ihr Geschäftsmodell doch mehrmals.
Jetzt bringst du mich wiederum ein bisschen durcheinander, weil ich wollte dich jetzt eigentlich fragen, was so die letzte Innovation war oder eine der letzten Innovationen, die ihr als ganz tolles Ding identifiziert habt.
Für uns, also was wir oder woran wir nach wie vor glauben, ist diesen Gebäudesektor, dass der Gebäudesektor aktuell komplett jenseits seiner Ziele ist, um Net Zero zu erreichen. Und dementsprechend haben wir in die deutsche Sanierungsberatung investiert, auch in Startup, was bei uns Startup des Monats geworden ist, die Eigenheimbesitzern helfen, ihr Gebäude nach und nach zu dekarbonisieren. Wir haben in Reshape Energy investiert, die genau das gleich machen, aber für große Mehrfamilienhäuser. Und wir haben als letztes in ein englisches Startup investiert, Spruce, die Planung für Wärmeinstallateure, insbesondere von Wärmepumpen, signifikant vereinfachen.
Können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Ich würde gerne erstmal zu Florian weitergehen. Du hast ja dagegen ganz, ich weiß nicht, vielleicht tue ich dir jetzt Unrecht, dann haben ein ganz klassisches Geschäftsmodell mit Installion gemacht, nämlich da ging es um Installation von Photovoltaikanlagen. Das ist ja jetzt wirklich, das ist dann ja fast, wie ich sage, sehr bodenständig im Vergleich dazu. War das von Anfang an klar, dass das gehen wird?
Ja, also ich finde es auch bodenständig. Wir sind ja gestartet ursprünglich 2019, antizipierend, dass es einen Engpass in der Handwerkerstruktur geben würde. Das war ja damals gar nicht unbedingt klar. Wir hatten ja eine saure Gurkenzeit 2012 bis 2018 eigentlich und sind damals gestartet mit der digitalen Plattform und haben uns dann, also auf der eigentlichen Matching zwischen Handwerkenden und den Auftraggebern, also in der Regel Energieversorgern, die irgendwo eine PV-Anlage verkauft haben, hatten zuvor, stattfindet. Und wir haben uns dann immer tiefer in der Wertschöpfung entwickelt, bis hin zu einem kompletten digitalen, bundesweit agierenden Handwerksunternehmen mit 15 Standorten, die für zahlreiche Kunden, Energieversorger hauptsächlich Endkundenanlagen installiert haben. Und das war für uns damals ein relativer Blue Ocean Markt, weil zu der Zeit es einfach relativ wenig Handwerker gab und dieser antizipierende Anstieg an Montagebedarf aus unserer Sicht klar war. Hm. Aber ja, gab auch Leute, die gesagt haben, was wollt ihr, einen piefigen Handwerksbetrieb aufziehen?
Wir sind aber auch gespannt, was du jetzt machst, weil du hast ja verkauft. Das heißt, du bist ja jetzt auch noch vermutlich, also ich weiß nicht, ob mit Gründungen unterwegs, aber zumindest mit Ideen, vielleicht auch mit Finanzierung. Womit beschäftigst du dich derzeit?
Genau, also wir haben im April 2023 dann die Firma an Lichtblick, die war die Jahre davor schon Gesellschafter, oder die Muttergesellschaft von Lichtblick war bereits Gesellschafter, und die haben dann einen sogenannten Drag-Along gezogen. Das ist ja im Venture-Bereich normal, dass dann, oder durchaus üblich, dass dann einer sagt, ich übernehme das Unternehmen komplett. Das ist dann im April 2023 passiert, und heute treibt mich eigentlich das ganze Thema C&I und komplexe Energiesysteme um, weil ich glaube, dass vor allem mit dem geänderten Markt, also ich kaufe heute für 10 Cent ein Solarmodul, ich kann für insgesamt 300 Euro eine komplette PV-Anlage anliefern, dann mache ich noch ein bisschen Montage und dann habe ich im Prinzip ja Investitionszyklen, in denen ich im C&I-Segment, also Commercial Industrial, teilweise nach 5-6 Jahren, wenn ich die jetzt von der Bundesregierung im Juli ja aufgelegte Abschreibungsbooster, die 3 Jahre mal 30% degressive Abschreibung, ne, die ist ja seit 1. Juli, greift das ja, noch dazu nehmen, dann sind die teilweise noch schneller im Geld, die Anlagen. Und damit sind aus meiner Sicht komplexe, PV-basierte energetische Anlagen im Commercial Industrial Bereich das Spannendste. Und das sieht man ja auch am Markt, ne, während der Endkundenmarkt eher schrumpft. Ja, haben wir den Commercial-Segment, das Commercial-Segment mit einem Wachstum von an die 100% pro Jahr.
Ja, die Zahlen muss man jetzt nicht unbedingt verstehen, weil die 10 Cent beziehen sich ja auf Wattmodul und die 300 Euro beziehen sich auf Kilowatt der Anlage. Aber es geht ja vor allem darum, ist es billig geworden im Vergleich zu früher. Da können wir gleich drüber sprechen, wie weit ihr da jetzt ähnliche Einschätzungen habt oder wie sich das jetzt unterscheidet, wo jetzt in Zukunft die Musik spielt. Aber erstmal zu Daniel. Du willst ja, du hast ja das 1000 Gigawatt Institut gegründet. Wie willst du da vorgehen? Was willst du da machen?
Das ist noch eine Vision, und die Vision ist, dass wir langfristig so eine zentrale Ort sind, wo man über die nächsten 20 Jahre diskutiert, also auch in 10 Jahren noch über die nächsten 20 Jahre diskutiert, auf dem Weg zu 1000 Gigawatt PV in Deutschland. Und der Gedanke ist, dass man dahin noch sehr viele Innovationen braucht, die letztendlich auch nur Geschäftsmodelle sind, die in der Praxis umgesetzt werden, die aber auch andere Regulatorik erfordern. Und diese Schnittstelle, da denke ich, gibt es noch sehr viel zu tun. Und wir fangen jetzt auch mit dem zweiten Thema an, der Regulatorik. Das heißt, jetzt gerade ist im Fokus, was muss heute geändert werden, um die richtigen, ja, auf den Weg zu 1000 Gigawatt zu kommen. Welche Barrieren stehen auch schon heute bestehenden Innovationen entgegen? Da gibt es sehr viele, und da ist auch gerade ein sehr hohes Bewusstsein für, dass man da sehr viel und sehr schnell ändern muss. Und der nächste Schritt wird es dann sein, ein bisschen mehr die Marktpotenziale anzuschauen, um letztendlich zu bewerten, okay, was sind die großen Dinge, die jetzt noch kommen im übernächsten Schritt, und wie muss dann die Regulatorik langfristig aussehen dafür?
Felix hat ja jetzt die Beispiele genannt, sozusagen Innovation im Gebäudesektor, weil der Gebäudesektor sehr weit zurück ist. Allerdings ist er ja nicht nur deswegen zurück, weil Innovationen fehlen, sondern auch, weil die Regulatorik das so will, oder? Ich meine, wenn solange Gas billig und Strom teuer ist und diverse andere Dinge, wie schätzt du das ein? Also würdest du sagen, du hast da jetzt eine Differenz zu Felix an der Stelle bei den...
Nein, gar nicht. Aber ich meine, das sind halt die großen Themen, die Gaspreise und sowas. Das ist jetzt wirklich so eine Metapolitik. Und das ist, glaube ich, auch was, wo ich jetzt gar nicht so sehr drauf fokussiert bin. Auf der anderen Seite gab es durchaus schon Dinge wie im C&I-Bereich, dass die größten Anteile der C&I-Gebäude von vermögensverwaltenden Unternehmen, Strukturen oder Fonds verwaltet wurden, denen letztendlich über das Steuerrecht verboten wurde, Solaranlagen zu betreiben. Und das sind genau solche regulatorischen Rahmen, die oder Bedingungen, die wirklich aus dem Weg, jetzt auch schon aus dem Weg geschafft wurden, größtenteils in dem konkreten Beispiel. Aber da gibt es auf jeden Fall noch sehr viel, was eigentlich möglich wäre, auch sinnvoll möglich wäre, aber nicht derzeit noch nicht möglich ist.
Melanie, Felix hat ja so schön ich hatte es ja schon gesagt, das mit den Gebäuden gesagt. Habt ihr das auch, investiert ihr auch in diese Richtung? Oder wo siehst du jetzt besonders große, erfolgsversprechende Innovationen?
Also ich sehe tatsächlich im Gebäude- und im C&I-Bereich auch ein unglaubliches Potenzial, weil da einfach noch super viel zu tun ist. Ich glaube, dass das ein sehr schwieriger Markt ist, weil die Kundschaft schon schwierig ist. Und du kannst ja im Grundsatz, und das trifft, glaube ich, sowohl das Gebäudesegment als auch den C&I-Bereich, du kannst einmal End-to-End draufhauen und sagen, okay, ich biete jetzt hier alles, ja, eine End-to-End-Lösung für den Gebäudeeigentümer oder für mein Unternehmen. Das ist kapitalintensiv, das braucht dann auch VC-Geld, was geduldig ist und wovon viel da ist. Das ist eine Lösung, die es geben kann. Ich finde die oftmals sehr schwierig, weil ich mich bei beiden Kundengruppen immer frage, machen die das so mit? Da kommt dann ein Startup um die Ecke und erklärt dem Kunden so, ab jetzt kümmern wir uns um deine Energie. Ja? Wir beschaffen die für dich, wir managen die für dich und am Ende zahlst du weniger und das ist alles viel verlässlicher. Das ist aber vielleicht auch persönlicher Geschmack und so meine persönlichen Gedanken. Ich bin großer Fan von, ich nenne sie immer spitze Anwendungen, wie zum Beispiel die Firma Incentive, die halt sagt, ich gucke mir Unternehmen mit Kühlsystemen an und genau diesen Teil, den machen wir jetzt smart, weil so ein Kühlsystem, ja, auch viel Speicher gesehen werden kann. Und das kann ich mal ein bisschen kühler haben oder das ist mal ein bisschen wärmer und dadurch kann ich mich ein Stück weit optimieren. Und das ist, glaube ich, ein Wertversprechen, was man relativ schnell einlösen kann und, was ich auch wichtig finde, was der Kunde versteht. Und er nicht sofort seine komplette Energiewirtschaft aus der Hand geben muss. Insofern, ich sehe in beiden Bereichen noch ganz viel Luft nach oben, würde aber die Frage heute noch nicht beantworten können, wer macht denn da das Rennen? Die End-to-End-Lösung oder der spitze Fokus, der vielleicht, wenn er erstmal drin ist in den Kunden, morgen noch ein anderes Angebot hat oder vielleicht sogar selbst in einem Ökosystem unterwegs ist mit anderen Anbietern, die wiederum das, was sie können, richtig, richtig gut machen.
Wie sehen die anderen das hier in der Runde? Wie hast du es genannt? Spitzenfokus oder die End-to-End-Lösung?
Also ich glaube, Melanie, genau das würde ich auch stützen wollen. Du hast ja gerade gesagt, was ich auch sehe, dass das C&I-Segment ein sehr stark boomendes Segment ist. Was sind die Hauptschwierigkeiten aus meiner Sicht? Das ist gar nicht so sehr die Regulatorik, also dass sich Photovoltaik und auch komplexe Energiesysteme lohnen. Das ist auch inzwischen bei den meisten Gewerbetreibenden angekommen. Wir sehen zwei Hauptschwierigkeiten. Das eine ist Eigentümerstrukturen. Ja, derjenige, der das Objekt besitzt, ist nicht gleichzeitig derjenige, der es auch nutzt. Und das zweite ist, selbst wenn das eine Person ist, die Entscheidungsstrukturen. Ich muss es den Gewerbetreibenden, vor allem den Mittelständlern, sehr einfach machen. Also zum Beispiel Dachpachtmodelle oder so passen da. Und das Schwierige bei Gewerbetreibenden ist, so ein Mittelständler, der hat das Thema immer zwischen Weihnachten und Neujahr und an Ostern auf dem Tisch und dann pustet wieder irgendeine Explosion im Kerngeschäft dieses Thema Energie von seinem Tisch runter oder ihrem Tisch runter. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir es einfach machen. Die Amerikaner sind da sehr gut drin gewesen. Die haben 2010, 11, als der Boom in Amerika losging, haben sie gesagt, du kannst deine PV-Anlage mit der Kreditkarte haben. Mit der Kreditkarte monatlich einfach mieten. Das ist ja das Ursprungsland der Solarmiete gewesen. Und so etwas im Gewerbe, wir haben das dann nach Deutschland auch sehr stark geholt, so etwas im gewerblichen Bereich, dass es dem Mittelständler ganz einfach gemacht wird, dieses Thema abzugeben, ohne Angst haben zu müssen, da ist jetzt ein Generalunternehmer, der mich eigentlich über den Tisch ziehen möchte. Das ist, glaube ich, wichtig. Und wenn wir diesen vertrieblichen Kniff, wenn wir den raus haben, dann werden wir auch wahrscheinlich noch viel mehr Dynamik in diesem Segment sehen.
Gibt es dazu noch Kommentare? Ja.
Vielleicht noch ein Hinweis. Ich glaube, was in der Tat der spitze Ansatz halt auch grundsätzlich für den richtigen, aber der kommt immer da an die Grenzen, wo ich dann eine Vielzahl von parallelen Systemen, IT-basiert, die dann halt nicht miteinander sprechen können haben, wo halt genau das Risiko ist, dass ich dann auf einmal zwei oder drei in einem Objekt habe und dann aber irgendwann kommt dann doch der andere, der das allgemein verwalten kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Kunst der Sache, quasi spitz zu starten, aber von Anfang an breit zu denken.
Melanie, du hast ja dieses Beispiel für den spitzen Fokus mit dem Kühlhaus gebracht. Jetzt, da kam ja intuitiv, das war ja so das Erste, was ich vor 10 Jahren vielleicht oder vor 12 Jahren oder ich weiß nicht, so als Anwendung, wo man Flexibilität ist ja auch nicht total neu. Das wurde schon vor 10, 15 Jahren diskutiert. Und das Kühlhaus war relativ am Anfang. Das heißt, das ist ja jetzt eigentlich kein so ganz neues Thema, oder?
Das ist ja oft ein Timing-Thema, ne? Das glaube ich, dass die ersten Fragestellungen, Felix, ne, die uns umtreiben, Marktgröße, Markttiming und Touchpoints. Manche Dinge sind ihrer Zeit einfach viel zu sehr voraus. Da ist dann die Notwendigkeit noch nicht gegeben, sodass es für den Kunden halt mehr ist als so ein, ja, wie sagt man mal so schön, mehr ist als ein Vitamin, ja, sondern halt ein echter Schmerzbefreier, also eher Ibuprofen. Und ich glaube, das hat manchmal auch Startups das Überleben gekostet, dass die zu früh dran waren, dass das Timing einfach noch nicht richtig war.
Ja, und ich glaube, ganz wichtig ist auch, heute sind die Lösungen da, um das auch die Energien dann auch zu vermarkten. Also die Logik, dass man ein Kühlhaus als Speicher benutzt, die ist natürlich jetzt erstmal physikalisch da. Aber ich muss natürlich auch in der Lage sein, diese Energiemengen irgendwie zu traden, durch Energiemanagementlösungen und so weiter. Und das ist aus meiner Sicht selbst heute noch relativ komplex. Das sehen wir auch im C&I-Segment insgesamt, dass da die Innovationen noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht haben und wir immer noch nicht die logische technische Lösung haben, wo ein typischer Mittelständler sagt, ach super, genau das mache ich, PV aufs Dach, Wallboxen an die Wände und diese Energiemanagementlösung, die dann meine Energiemengen so dann noch am Markt traden kann, beispielsweise. Und Batteriespeicher natürlich, ganz zu schweigen.
Vielleicht jetzt ein Punkt auch zu Incentive. Wie Melanie gesagt hat, Timing muss richtig sein, es muss die Technologie verfügbar sein. Jetzt kommen wir beim großen Buzzword, künstliche Intelligenz. Ich muss ein Geschäftsmodell wie Incentive, aber auch andere Modelle in diesem Markt rechnen sich nur, wenn ich möglichst viele vorher unstrukturierte Daten aggregiere, um relativ genaue Vorhersagen zu treffen. Sprich, es ist nicht nur wichtig, wie entwickelt sich der Strom, sondern auch, wie entwickelt sich die Temperatur in meinem Gebäude? Wie entwickelt sich die Temperatur außerhalb? Was sind die Vorhersagen für den Strom? Wodurch sind die beeinflusst? Plus ganz viele andere Faktoren. Und erst durch diese Fortschritte in der künstlichen Intelligenz beziehungsweise auch in dem Computing Power kann ich sowas heute relativ einfach machen. Und dementsprechend ist das Timing für diese künstliche Intelligenz oder für diese Geschäftsmodelle, die künstliche Intelligenz nutzen, in unserer Welt fantastisch.
Wir wollen uns ja auch ein bisschen darüber unterhalten, was Hype ist und was Flop ist. Insofern könnte man ja jetzt bei dem Energiemanagement, ich mache jetzt mal, der spitze Fokus war Kühlhaus, aber ich sage mal Energiemanagement im Gewerbe. Das war vielleicht früher ein Flop, aber heute ist es, habe ich das Gefühl, es herrscht Einigkeit darüber, dass es ein sehr zukunftsträchtiges Geschäftsfeld ist, wo man auch noch mit Innovationen tätig sein kann. Also so, dass es ist noch nicht so, dass alle Lösungen existieren.
Definitiv. Nee, überhaupt, ja. Überhaupt nicht. Die Welt wird ja viel komplexer. Im Zweifelsfall hat der Gewerbekunde, baut nach und nach seine Flotte zum Thema E-Mobilität aus, will seine Stromkosten entsprechend senken, baut sich eine Photovoltaikanlage von Florian auf. Und dieses ganze System on-premise muss orchestriert werden. Wenn wir jetzt in den Bereich Logistik oder Busse gehen, die meisten Logistiker haben gar nicht die Anschlüsse, um große E-Flotten zu laden. Sprich, ich muss hier eine Orchestrierung ermöglichen. Und das Managen der Flexibilität ist halt der entscheidende Punkt.
Ich würde erst gerne, wir haben jetzt ein relativ konkretes Beispiel gehabt, das finde ich gut. Vielleicht gibt es ja noch andere Beispiele. Was fällt euch noch ein oder vielleicht fällt euch mal ein Flop ein? Wo denkt ihr, gibt es Unternehmen, also wir wollen jetzt dann an der Stelle nicht über Einzelne reden, aber zu sagen, wo immer wieder Unternehmen kommen, wo ihr denkt, naja, da glaubt ihr nicht so richtig dran.
Also ich glaube, das eine kann man ja top oder flop an der Innovation oder an der Technologie selber ausmachen. Und ich glaube, gerade so Dinge wie HEMS oder also Energiemanagementlösungen, aber vor allem so Energiemonitoringlösungen. Ja, vor 10 Jahren auf der eWorld hast du irgendwie 15, 20 verschiedene Anbieter von Monitoringlösungen für Endkunden, wo sie dir gefragt hat, welcher Endkunde interessiert sich für seine Energieströme? Das war definitiv etwas, wo sich die Branche total dran entzündet hat und begeistert hat, aber alle außerhalb der Branche haben gesagt, was soll ich damit? Energiemanagement wiederum, also aktives Management von Energie, das war dann wieder, glaube ich, wesentlich attraktiver. Und ein anderes Beispiel ist im Wesentlichen natürlich auch durch die Marktentwicklung. Wir nennen ja nicht umsonst die Solarbranche den Solarcoaster, ne, geht's auf und ab. Und wenn ich mir anschaue, wie vor 3 Jahren noch zu Beginn der Ukraine-Krise oder der Gaskrise durch den Ukraine-Krieg die Geschäftsmodelle rund um Endkundenanlagen geboomt haben, die jetzt gerade ja wirklich extrem erodiert sind und wahrscheinlich in 1-2 Jahren wieder zulegen werden, kann man natürlich sagen, das war mal top, ist jetzt flop. Aber ich glaube, langfristig gesehen sind die meisten Geschäftsmodelle trotzdem valide und funktionieren. Ich glaube, ein Punkt, den ich in der Vergangenheit festgestellt habe, ist, unabhängig davon, welche Technologie es ist, die Art, wenn wir jetzt davon sprechen, Melanie und Felix, dass Unternehmen ja irgendwann auch verkauft werden. Also ein Startup wird irgendwann verkauft an einen größeren Konzern. Und dieser Post-Merger-Prozess, der ist etwas, der ganz stark darüber entscheidet, ob etwas top oder flop wird. Also unabhängig von dem Produkt selber habe ich festgestellt, dass in den Jahren 2010 bis 2020 die meisten Großkonzerne sich Startups zugelegt haben, in Startups investiert haben und allerdings nur bis zur eigentlichen Transaktion gedacht wird. Und darüber hinaus die Post-Merger-Integration gut vorzubereiten und dann auch gut zu exekutieren, das war aus meiner Sicht in den letzten 10 Jahren meistens die Schwierigkeit, wenn es darum geht, Innovationen von Startup-Größe in die Skalierung innerhalb von Konzernen zu bringen.
Würde ich dir absolut zustimmen. Ich glaube, ganz oft wird das nicht mitgedacht oder dann vielleicht mitgedacht im Moment, wo der Exit schon gelaufen ist. Aber du musst es eigentlich mit den ersten Überlegungen direkt mit einbinden und dann tatsächlich von beiden Seiten drauf gucken, wer kann eigentlich was mitbringen, um hier zu echter Wertschöpfung zu gelangen. Und da brauchst du auch ein dediziertes Team, was das executed, weil das machen die Leute nicht nebenbei on the job, wenn sie gerade schon mitten in dem Exit-Prozess noch sind. Und das kann Innovationen vielleicht auch wieder zerstören. Ein super wichtiges Thema, dass das ordentlich ausgeführt wird.
Also das heißt, um das richtig zu verstehen, das heißt, die Startups an sich sind erfolgreich, die skalieren, die haben ein funktionierendes Geschäftsmodell, werden gekauft und dann geht's kaputt.
Genau, ich glaube, es kann 2 Gründe haben. Das eine ist, dass eben eine Technologie gehypt war und dann einfach aber im Markt nicht reüssiert. Da würde ich mal das Beispiel Blockchain nehmen. Ja, also 2012, 13, 14, 15, ja, Kalle Remmers war ja der erste Verfechter von Blockchain, wird ein ganz, ganz wichtiges Thema werden. Und aus meiner Sicht ist das, wobei der Kalle bei vielen Dingen ja immer recht hat, aufgrund seiner Erfahrung, das Thema ist meiner Meinung nach total gefloppt. Es wurde gehypt und ist gefloppt. Das andere ist wiederum, dass gute Innovationen im Rahmen eines Übernahmeprozesses, obwohl sie in sich gut sind, floppen, weil einfach die Organisationsstrukturen dafür nicht stimmen. Und dieses Learning, Melanie, was du gerade auch sagtest, das sehe ich in den letzten Jahren sehr, sehr stark. Also ich sehe, dass man viel stärker darauf geht, nicht weil der Vorstand gesagt hat, kauft euch mal ein Startup. Ja, das war ja also 2007, 2008, war das wirklich so, als die Energieversorger gemerkt haben, da kommt jetzt eine Transformation, haben die Vorstände gesagt, da ist ein Startup, kauft das mal. Und das funktioniert nicht. Und 2010 bis 2020 war das immer noch so, dass eben so die Integration von Startups in größeren Konzernen nicht so richtig betrieben wurde. Seit den 2020ern hab ich das Gefühl, dass das einen wesentlich größeren Teil ausmacht, sich darüber Gedanken zu machen, wie eine Post-Merger-Integration denn eigentlich auch passieren kann.
Als die Blockchain so gehypt wurde, schon damals gab es ja Stimmen, die gesagt haben, hier Leute, seid mal vorsichtig. Am Schluss ist das eine von mehreren Technologien, wie man bestimmte IT-Probleme lösen kann. Ist denn hier Einigkeit darüber, dass das gefloppt ist, oder ist es einfach so, dass das aus der Sichtbarkeit verschwunden ist, weil das eher so im Maschinenraum passiert und nicht mehr so sexy aussieht?
Ich glaube, da fehlten die Use Cases. Ja, auch das.
Also wenn du dir die Bitcoin-Kurse anguckst oder auch das, was Robin Hood jetzt vor ein paar Tagen gemacht hat mit der Tokenisierung von Aktienoptionen von OpenAI und SpaceX und welchen Hype die da drum kreiert haben, das Thema ist nicht tot. Ich glaube, wir hatten die Herausforderung, dass jedes Startup, ob es jetzt sinnvoll war oder nicht, eine Blockchain-Technologie-Lösung anbieten wollte mit dem Ziel, ein ICO zu machen, also Initial Coin Offering, und es kurzfristig auch gesagt wurde, man braucht kein Venture Capital mehr. Weil einfach jeder da reingegangen ist. Aber ich glaube, viele Geschäftsmodelle, bei denen macht die Blockchain total viel Sinn. Und da sehen wir auch Lösungen auf der Blockchain. Aber es ist mehr vom Problem her gedacht. Und dann ist die Blockchain halt eine underlying technology, die ich nutze, um dieses Problem zu lösen. Das Gleiche sehe ich bei künstlicher Intelligenz, AI. AI ist für mich Mittel zum Zweck. Wir zum Beispiel, wir würden jetzt nicht in irgendein Large Language Model investieren, sondern wir suchen Use Cases, wo künstliche Intelligenz Dinge beschleunigt, Dinge ermöglicht, die vorher nicht möglich waren, beziehungsweise Unternehmen, die künstliche Intelligenz einsetzen, um effizienter zu sein. Aber nur weil irgendwo steht, wir sind das neue AI für irgendwas, heißt das nicht, dass wir investieren. Und ich glaube, wir werden viele Flops auch sehen, wo Unternehmen einfach gestartet sind als künstliche Intelligenz-Unternehmen.
Daniel.
Ja, ich würde gerne mal die Runde ein bisschen einladen, das zu challengen, was ich jetzt sage. Und zwar, meine Hypothese wäre, dass Blockchain in der Energiewirtschaft zumindest doch vollkommen gefloppt ist, weil ich mir einfach selber kein regulatorisches Szenario vorstellen kann, wo man diese durchaus überarbeitungsbedürftigen Prozesse des Stromhandels, wie sie in Deutschland gerade stattfinden, die muss man reparieren, aber Blockchain sehe ich da nicht. Aber vielleicht sehen das die anderen anders.
Absolut. Und deswegen wollte ich dem Felix gerade auch ein Stück weit widersprechen. Also ich bin komplett bei dir, Daniel. Ich glaube, dass die Blockchain in der Energiebranche gefloppt ist, und Felix insofern in anderen Bereichen mag das richtig sein. Ich glaube allerdings genau das Gegenteil. KI in der Energiebranche ist ein absoluter Gamechanger. Wenn ich mir anschaue, was Energieversorger, mit denen wir viel zu tun haben, ne, was die durch KI an Effizienzgewinnen haben, und das ist ja ganz konkret Energiebranche. Ja? Also ich habe ganz konkret zig Use Cases, die in der Energiebranche über KI einen unfassbaren Mehrwert bringen. Und deswegen glaube ich, ist KI wahrscheinlich der wesentlichste Heilsbringer für die Energiewirtschaft in den nächsten Jahren.
Dem möchte ich überhaupt nicht widersprechen.
Achso.
Was ich meinte, ich glaube, dass Blockchain in der Energiebranche einfach keinen besonderen Mehrwert, vor allem im Verhältnis dazu, wie sie gehypt wurde, freigesetzt hat. KI allerdings wird in der Energiebranche einen unglaublichen Mehrwert bringen.
Melanie, wie stark ist man denn so als Investmentmanager Schlüsselwort getrieben? Also ich habe ja so ein bisschen, so, wenn ich von draußen gucke, immer so das Gefühl, früher musste man einfach Blockchain draufschreiben, damit man Geld kriegt. Und heute muss man wahrscheinlich KI draufschreiben, damit man Geld kriegt, oder? Egal, was drin ist.
Ich würde es genau umdrehen aktuell. Ich weiß nicht, Felix, wie du das siehst, aber wenn der Pitch beginnt mit AI-powered, bin ich schon einmal müde. Weil ich würde sagen, 95% aller Pitches so beginnen. Und dann gehe ich auf die Suche als Investor in diesen ersten initialen 2 Minuten und frage mich, was macht ihr überhaupt und für wen und wer braucht das und warum? Das sind die Fragen, die möchte ich beantwortet haben. Und dann erwarte ich eigentlich, dass AI geleveraged wird von diesem Startup, um die Lösung noch besser zu machen, um den Painpoint noch leichter zu killen, um Effizienzgewinne zu heben. Und zusätzliche Herausforderung, Bonus-Points, sehe ich leider auch nicht oft genug. AI im Produkt, ja, Wird mitgepitcht? Ja, steht auf der Website, auch in der eigenen Organisation, eher nicht so. Das ist die Erwartungshaltung und deswegen AI, ja, wird überall erwartet. Wenn der Pitch damit beginnt, ist das für mich noch kein Schlüsselmoment, wo ich denke, ich steige da jetzt tiefer ein. Das wäre auch das gewesen, ziemlich deckungsgleich zu dem, was Felix sagte, warum ich Blockchain so kritisch sehe. Das war sehr technologieverliebt getrieben. Jetzt ist Blockchain da und jetzt wird es auch genutzt und wurde nicht an den Use Case angedockt. Und vielleicht ist es auch ein bisschen ein Learning, abgesehen davon, dass AI noch stärker ist an der Stelle, damit nicht so umzugehen, sondern es direkt an den Use Case zu packen, um eben Effizienzgewinne heben zu können. Insbesondere auch in der Energiewirtschaft, weil das Potenzial ist einfach enorm.
Ich würde es gerne noch ein bisschen konkreter machen. Also jetzt sind wir bei AI gelandet, muss man ja auch, wenn man über Innovation spricht. Gibt es denn Geschäftsmodelle, die, von denen ihr glaubt, sie sind toll und sie funktionieren, wo AI essentiell ist?
Also ich kann ein Beispiel nennen von einem Projekt, was wir gerade gestartet haben, ehrlicherweise aus einer Laune heraus. Wir waren auf einer Konferenz für innovativere Stadtwerke und da haben wir festgestellt, dass die Stadtwerke überhaupt nicht wissen, was sie eigentlich brauchen. Und die armen Dienstleister, die beschäftigen sich mit Stadtwerken und stecken unheimlich viel Arbeit rein. Und am Ende, nach 3 Tagen Arbeit, findet man raus, oh, das, was ich eigentlich bei dir angefragt habe, das brauche ich eigentlich gar nicht. Und aus dieser Laune heraus haben wir ein Projekt gestartet, das nennt sich stadtwerkehub.de. Sorry für die bisschen Eigenwerbung, aber es gibt ein perfektes Beispiel, Michael, für die Antwort oder für die Frage, die du gerade stellst. Wir haben ein Tool gebaut, in dem im Prinzip alle wesentlichen Dienstleister der Branche zusammengetragen werden mit einfach Fließtext und über das man Abfragen starten kann. Also du gehst da drauf und hast wirklich einen humanoiden Bot vor dir und kannst den ansprechen. Kannst sagen, liebes Stadtwerke Hub, ich bin ein Energieversorger und ich brauche eine Lösung für ein CRM. Kaum zu glauben, aber die meisten Energieversorger haben noch kein CRM. Und jetzt kann ich über die E-Word laufen und mir eine Lösung suchen. Oder aber ich spreche das in diesen Bot rein. Ich kann auch PwC anrufen und für ein paar tausend Euro Beratung dafür bekommen. Ich spreche es in dem Fall in den Bot rein. Der Bot sucht das System durch und spuckt mir diejenigen Dienstleister aus, die so für so etwas geeignet sind. Das ist etwas, was vor 3 Jahren ohne die KI-Entwicklung, die wir durchgemacht haben, seitdem nicht möglich gewesen wäre. Was aber viel spannender noch ist, mein Kumpel, der das programmiert hat, der kann überhaupt nicht programmieren, der hat das Ding komplett from scratch programmiert über ChatGPT. Das heißt, also er hat die Befehle so eingegeben, dass das Ding programmiert wurde, ohne eine einzige Zeile Code programmieren zu können. Und das fand ich ehrlicherweise wirklich mindblowing, als ich das gesehen habe, was KI heute kann. Und da bin ich bei dir, Felix, das Programmieren können durch KI, das ist jetzt irgendwie keine energiewirtschaftliche Kompetenz. Aber das Ergebnis daraus, das ist etwas, was die Energiewirtschaft aus meiner Sicht in Sachen Transparenz und Geschwindigkeit, Dienstleister zu finden, jetzt in diesem speziellen Use Case, sehr stark nach vorne bringt.
Kann. Vielleicht jetzt das einfach nochmal spitze formuliert. Ich glaube, dass alle Unternehmen in Zukunft KI nutzen werden. Zum einen, um die Prozesse schlanker aufzustellen, um mehr Code mit weniger Leuten schreiben zu können, um große Datenmengen zu benutzen. Nur dann löse immer noch ein anderes Problem und ich nutze die KI, um Dinge zu ermöglichen, die ich vorher nicht hatte. Das heißt also auch, da bin ich wieder bei meinem Team. Ich brauche ein Team, das das umsetzen kann, was relativ schnell mit Kunden reden kann, verstehen kann, was braucht das. Also um möglichst schnell in diesen Build Measure Learn Loop reinzukommen. Und ich brauche, und das ist tatsächlich jetzt auch auf das, was Melanie sagt, ganz viele Unternehmen präsentieren sich bei uns als die große Neuerfindung von KI. Dann fehlt aber gerne jemand, der sich zumindest ansatzweise mit KI auskennt und gerne auch mal ein CTO, der dann noch gesucht werden soll. Dann steht KI oder AI halt nur drauf, um es attraktiver zu machen. Das ist dann immer so ein bisschen ernüchternd.
Aber wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, dann heißt es eigentlich, KI ist fast überall drin, aber das ist halt nicht das Geschäftsmodell. Wir müssen uns eigentlich ist das doch das falsche Thema, dass wir uns jetzt viel über KI, ja, aber eigentlich müssen wir uns jetzt nicht darüber unterhalten, sondern müssen gleich ein bisschen konkreter noch, ich würde euch gerne motivieren, jetzt noch ein bisschen konkreter über Geschäftsmodelle zu reden, die ihr toll findet oder von denen ihr denkt, das kann doch nichts werden. Aber du hast dich da gerade gemeldet, Daniel.
Eine volle Zustimmung. Ich glaube, also ich sehe es ein bisschen ähnlich, wie als wir als Computer eingeführt wurden. Da gab es halt Unternehmen, die benutzt haben und die nicht benutzt haben. Und dann hat sich halt das irgendwann durchgesetzt. Und sehe ich das bei KI auch. Was ich noch sagen wollte, ich sehe viele Unternehmen, die Lösungen bauen, weil sie denken, ja, das braucht es doch unbedingt. Und was mir manchmal ein bisschen fehlt, ist das Bewusstsein, dass die Energiewirtschaft traditionell ein unheimlich monopolisiertes oder reguliertes Geschäft ist und mindestens 30% der Wertschöpfung letztendlich auf den Seiten der Netzbetreiber auch stattfindet, die intrinsisch jetzt erstmal nicht so richtig viele Interesse für die Anwendung überhaupt haben. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall nochmal so eine sehr wichtige Sache, wenn man Lösungen anbietet, auch zu schauen, okay, was sind die Incentive-Strukturen, die übergeordneten Incentive-Strukturen, die letztendlich derjenige, für den ich das entwickle, hat und wie das dann auch da ja zu einem erfolgreichen Verkauf, also einem Produktverkauf führt. Wenn ich gerade, bitte.
Ich dachte nur gerade, wir haben vorhin über Blockchain geredet. Ich meine, was ja vor, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her ist, 7 Jahre. Da zusammen mit Blockchain wird immer über Peer-to-Peer-Handel gesprochen. Da gab es 1000 Startups, die sich irgendwie, die irgendwas mit Peer-to-Peer-Handel, Stromhandel machen wollten. Ich verkaufe meinem Nachbarn Strom über den Energiemarkt irgendeine Form. Das wäre ja sowas. Das gibt's einfach nicht bei uns, oder?
Um da ganz konkret reinzugehen, ich glaube, dass es gibt eine EU-Verordnung, die sagt, dass Energy Sharing eingeführt werden muss und mittels dessen ist es jetzt nicht ausgeschlossen, dass das bald auch möglich ist. Und ich glaube sogar, dass da vielleicht auch, weil die offizielle Kommunikation oder Verkaufs- und Transaktionen müssen auf jeden Fall über dieses offizielle Finanzwesen des Stromhandels, die sogenannte Marktkommunikation, stattfinden. Aber sobald ich einen Bilanzkreis aufmache, kann ich innerhalb dessen durchaus dann auch so etwas machen, wenn es Kunden gibt, die dafür eine Zahlungsbereitschaft haben. Und ich glaube, das wird sich so ein bisschen zu klären sein, inwiefern das dann gegeben sein wird.
Ich glaube, das waren auch einfach zwei Themen, ne? Also Peer-to-Peer-Trading der ersten Stunde war die erste Stunde, also ein Timing-Thema, auch regulatorisch stark getrieben durch die Technologie Blockchain, die man jetzt in Anwendung bringen wollte. Und klar, logischerweise im Trading-Bereich, es ist eigentlich so naheliegend. Ich glaube, oft wurde aber nicht gesehen, in welchem Markt man sich eigentlich befindet, in der Energiewirtschaft. Man denkt immer, oh, Banken, das wird super komplex und Finanzen, das lassen wir mal bleiben. Aber das ist Aufsicht. Energiewirtschaft ist Regulierung, fängt an mit Unbundling. Ich kann nicht alles auf einmal machen. Das ist alles überhaupt nicht so einfach. Es ist schwer durchreguliert oder eben auch nicht reguliert. Und das, um so deutlich zu sagen, killt dann auch solche Geschäftsmodelle. Und deswegen ist, würde ich sagen, Peer-to-Peer-Trading in der ersten Stunde gescheitert. Ja, also wieder haben wir wieder so einen schönen Rollercoaster. Und jetzt bewegen wir uns in Richtung Energy Communities. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg an der Stelle. Wir haben die Erneuerbaren, die sind da. Wir haben Batteriespeicher. Das heißt, wir haben einen volatilen Markt, fluktuierende Erzeugung. Das prallt auf einen althergebrachten zentralen Energiemarkt. Der muss auch viel dezentraler werden. Der muss mit dieser Volatilität umgehen. Neues Buzzword an der Stelle, Flexibilität. Und ich glaube, Energy Communities und dezentrale Erzeugung und Verbrauch sind an der Stelle auch das, was wir brauchen, um die Energiewende auch wieder lokal erlebbar zu machen.
Definitiv. Du fragst ja auch nach weiteren Themen. Also ein Thema ist, was wir uns, oder zwei Themen aktuell angucken. Das eine ist das ganze Thema Cybersecurity für Distributed Energy Assets. Sprich, wie kann ich das Netz, aber auch die verschiedenen Erzeuger und Verbraucher, die alle mit der Cloud verbunden sind, beziehungsweise sein werden, sicherer machen? Und zum anderen, wie kann ich die Elektrifizierung von Standorten ermöglichen, bei denen der Netzanschluss nicht annähernd ausreichend ist, um die kommende Elektrifizierung zu ermöglichen und wo es unwahrscheinlich ist, dass ich den Standort über große Trafos in den nächsten Jahren ertüchtigen kann.
Hast du da Beispiele? Habt ihr da in solche Unternehmen investiert, die da was machen?
Im Bereich Cybersecurity nicht. Also wenn das jemand hört, der in dem Bereich tätig ist, gerne Michael oder mich anschreiben. Im Bereich Depots haben wir in Zero Mission, Firma aus Irland, investiert und werden sicherlich hier noch in ein, zwei weitere Firmen in der Zukunft investieren. Immer mit der Frage, welches Fahrzeug muss mit welchem Ladestatus wann, wo, welche Strecke fahren. Muss ich das Fahrzeug vollladen? Muss ich es jetzt schnell laden? Kann ich es langsamer laden? Wie kann ich insgesamt den Standort ertüchtigen? Wegen brauche ich hier noch eine Batterie? Lohnt sich eine Solaranlage? Gegebenenfalls sogar ein Windrad nebenan gesetzt? Welche Möglichkeiten habe ich, um diesen Standort zu ertüchtigen?
Melanie, du kannst auch ruhig mal ein paar Namen nennen. Was sind gerade so deine großen Favoriten von den Unternehmen, in die ihr investiert habt?
Ich würde gar nicht als Leuchtturm so den einen Favorit nennen, sondern einen Leverage-Effekt, den wir im Portfolio sehen, und zwar im Bereich der Batteriespeicher. Wir sind ja sowohl in Inspired, also einen Algo-Trader, als auch in die Volytica investiert. Volytica kümmert sich darum, dass die Batteriespeicher eben so performen, wie sie sollen, und das möglichst lang. Und das sind ja zwei Themen, die kann man natürlich losgelöst voneinander betrachten. Ich möchte möglichst viel aus meinem Batteriespeicher rausholen, aber er soll das auch sehr lange tun. Und die beiden partnern jetzt. Und das ist was, wo wir uns einfach wahnsinnig freuen, dass das im Portfolio klappt, dass das funktioniert und dass da die Summe der Dinge mehr ist als eben 1+1. Deswegen aus meiner Sicht heißer Anwärter, alle beide, für großen Erfolg an der Stelle, weil es eben auch um den Batteriespeicher-Rollout geht. Und das ist ja eine unserer Thesen, beziehungsweise unsere Investmentstrategie, insbesondere nach den digitalen Lösungen zu suchen, die die Hardware smart machen.
Da gibt es ja gerade ganz, ganz viele von den jungen Unternehmen, die sich in dem Bereich Batteriespeichervermarktung tun. Also Inspired ist eins. Wir hatten, ich glaube, als Startup des Monats hatten wir Endrix. Felix, könnte sein.
Nee, wir hatten Inspired, aber es gibt noch Suena
Und Endrix. Wir hatten sogar Inspired.
Als die drei großen, genau.
Das ist dann ja auch mal manchmal ein bisschen zufällig, wenn man da so rauspickt. Ich frage mich aber, ob es irgendwann auch zu viele gibt, um mal auf ein anderes Beispiel zu geben, wo sich gerade viel tut. Also Heimenergiemanagementsystem. Florian, du hattest das vorhin schon mal erwähnt. Das wird ja gerade immer relevanter, was auch unter anderem an den dynamischen Stromtarifen liegt, weil das kann man auch Endkunden sehr schön erklären dann, dass es Sinn macht, da die einzelnen Komponenten, die man da zu Hause hat, Batteriespeicher, Photovoltaikanlage, Wärmepumpe, Wallbox und Elektroauto zu steuern. Allerdings gibt es da jetzt unheimlich viele Unternehmen, wo ich das Gefühl habe, die entwickeln alle das Gleiche. Genau genommen ist es aber auch alles noch ein bisschen teuer. Also wenn ich 1.000 Euro für so ein Gerät kaufen kann, wo ich dann im Jahr irgendwie 100, 150 Euro Mehreinnahmen habe, dann ist es irgendwie nicht ganz so toll. Und ich denke mir aber, klar brauchen die so viel Geld, weil die haben ja auch hohe Entwicklungskosten. Aber ist das dann noch erfolgsversprechend?
Also ich glaube, die Energiemanagementlösungen, die da in der Vergangenheit gebaut wurden oder auch aktuell noch gebaut werden, das wird schwierig, damit Geld zu verdienen. Denn wir haben ja, und wenn wir mal zurückschauen, so auf das Jahr 2004, als der erste Solarboom losging, haben wir ja immer festgestellt, dass alle in die gleiche Richtung laufen und auf jeden Boom bisher in der PV-Branche ist immer ein Bust gefolgt. Und Ähnliches, wann das passiert, das ist, glaube ich, immer eine Frage von früher Antizipierung der VCs, die in dem Markt tätig sind, und auch der Startups. Aber grundsätzlich haben wir auf jeden Boom einen Bust. Wir haben zurzeit einen extremen Boom bei den Batteriespeichern und der Bust wird kommen. Die Frage ist, kommt er in 2 Jahren, in 5 Jahren oder in 10 Jahren? Und bei den Energiemanagementlösungen, glaube ich, haben wir es eigentlich schon, denn mein Gefühl ist, nach einem kurzen Boom entwickelt sich das eher seitwärts. Also ich wüsste jetzt keinen Energiemanagement-Anbieter, der durch die Decke geht und der aufgrund dieses komplexen Geschäftsmodells, wie du sagst, der ja auch verhältnismäßig viel Geld als Investition und wenig messbare Erträge daraus generiert, der deswegen irgendwie besonders stark performt.
Daniel hat sich gemeldet, aber Felix hat gerade mit dem Kopf geschüttelt. Deswegen würde ich vielleicht erstmal kurz Felix dran nehmen.
Nee, also ich gebe dir recht, es gibt irrsinnig viele. Und wenn du bei der Smart AI oder Intersolar durch die Hems-Halle läufst, dann ist es total krass, was passiert. Ich glaube trotzdem, dass es langfristig ein lukrativer Markt sein kann, weil es werden nicht alle Spieler überleben. Aber jedes Haus braucht irgendwann ein Hems. Sprich, ich glaube, wir haben in keines dieser Unternehmen investiert, aber wenn du es schaffst, in das Unternehmen zu setzen, was nachher den Markt konsolidiert, dann kann das schon ein sehr attraktives Geschäftsmodell sein. Und nicht zu Unrecht hat NPAL sehr viel Geld in die NPAL One investiert als Orchestrierung und Philipp Schröder auch sehr stark Heartbeat, weil ich diese
also Toolbox von 1,5 Grad.
Genau. Ich diese Toolbox brauche.
Ist ja eigentlich eine Skalierungsfrage. Ich meine, dass das jedes Haus haben wird, was eine Photovoltaikanlage haben, das ist, glaube ich, ist recht unbestritten.
Selbst ohne Photovoltaikanlage.
Es kann große Stückzahlen geben, aber es gibt einfach sehr viele Firmen, die alle das Gleiche machen.
Die Frage ist halt, wer diese heilige... Das und wer halt die heilige Dreifaltigkeit löst, ja? Also Konnektivität, Prognose und Kostenoptimierung. Und es gibt eben viele dieser Firmen, wir gucken uns das auch sehr genau aktuell an. Ich würde für keine final beantworten, die haben diesen gordischen Knoten schon durchschlagen, aber das ist ja auch unsere Frühphasenaufgabe als VC, da auch eine Wette zu legen und zu sagen, bei denen glaube ich dran. Und da sind wir dann auch bei dem, womit Felix vorhin losgelegt hat, wo er auf Team eingehen wollte. Gucken, was sind das für Gründer? Wie denken die? Wie sind die in der Lage, was zu antizipieren oder auch mal was anders umzusetzen? Da sind noch sehr viele Fragezeichen, aber ich würde sagen, in dem Bereich ist auch super viel Hoffnung, auch im Hinblick auf Flexibilität, weil ohne Hems werden wir das Flexibilitätsthema nicht heben können.
Daniel, jetzt endlich.
Na, ich würde da jetzt den Letztgesagten zustimmen, dem Erstgesagten gar nicht so sehr, weil ich sehe das auch, dieses ganze Hems-Thema ist jetzt quasi in den Kinderschuhen immer stecken geblieben, weil es einfach nur so ein kleiner Nischenmarkt von PV-Nutzern war. Und jetzt auf einmal kommt zum einen halt dieses ganze Elektromobilitäts- und Wärmepumpenthema dazu. Das heißt, ich brauche gar keine PV-Anlage, um so ein Hems wirklich auch sinnvoll einzusetzen. Zum Zweiten sehe ich jetzt gerade, und das ist jetzt gerade letzten Monat, wurden die Verteilnetzbetreiber quasi verpflichtet, also es ist in Kraft getreten, dass sie zeitvariable Netzentgelte anbieten müssen. Das heißt, ich habe da grundsätzlich einen Leverage von runden Faktor 2. Also ich habe dynamische Strompreise, aber auch dynamische Netzentgelte, die halt quasi die ganze Werthaltigkeit eines solchen Systems überhaupt erst wirklich schaffen. Und ich sehe auch, und da würde ich dir ein bisschen widersprechen, Michael, dass es nicht so viele sind, weil bisher habe ich nicht das Gefühl, dass es da wirklich die Anbieter gibt, die auch die ganzen verschiedenen Nutzergruppen abholen. Weil nicht jeder möchte sich jetzt da an jemanden binden, von dem er auch seine Solaranlage, seine Wärmepumpe, was auch immer kauft. Nicht jeder möchte sich an ein Abo binden. Also da gibt es auch verschiedene Payment-Schemes, die letztendlich sich auch auf verschiedene Kundengruppen wahrscheinlich anwendbar sind. Und ich glaube, dass da noch viel Experimentieren sehr gut ist für die Energiewende. Und an dieser Stelle herzlichen Dank für alle die Investoren, die daran Geld investieren, weil es wirklich für die Gesellschaft sehr wichtig ist. Und einige werden erfolgreich sein und andere nicht. Aber danke, dass ihr das macht.
Das heißt, das ist eigentlich wirklich ein Geschäftsmodellthema sozusagen. Das eine ist das Technische, wie man das alles sozusagen steuert und die Schnittstellen baut. Und das andere ist aber, wie man es am Schluss, wer am Schluss wie daran profitieren kann.
Das ist es ja ganz oft. Du kannst ja Startups mit dem allerbesten Produkt im Regal. Und das ist wirklich top entwickelt und großartig. Und dann fehlt der kommerzielle Angang, der Vertrieb an der Stelle. Und auch dann wird es das Startup nicht schaffen, weil dass jemand dieses Produkt im Regal findet und dass das dann noch skaliert, das passiert nicht.
Wir müssen jetzt gleich zum Ende kommen. Eins würde ich trotzdem gerne noch fragen. Wir reden hier jetzt viel über den Starter-Bereich. Klar, das liegt auch an der Zusammensetzung unserer Gruppe. Und dann, das sind so die Innovationen, die da, über die wir auch viel berichten, in Flexibilitätsvermarktungen, in allen möglichen Anwendungen. Aber es gibt ja auch noch den Bereich, der jetzt gar nicht so von Startups abgebildet wird, sondern eher von Forschungsinstituten oder von großen Unternehmen. Also wir kommen aus dem Bereich Photovoltaik, da ist das nächste große Ding die Perovskit-Tandemzelle. Es gibt auch, keine Ahnung, in der Leistungselektronik, da redet man davon, dass man jetzt zu 2000 oder 3000 Volt geht. Das sind immer so, sieht nach kleinen Schritten aus, wo die einfach Kosten senken. Wenn man das so, kann man das gegeneinander ausspielen? Also was ist jetzt wichtiger für die Energiewende? Das eine oder das andere?
Äpfel mit Birnen vergleichen geht nicht. Ich glaube, dass du brauchst das eine und das andere. Hm. Du musst die Innovationen, die aus den Forschungsinstituten kommen, du musst die Unternehmen, die großen Konzerne haben ihre Forschungsberechtigung und die kleinen agilen Startups haben ihre Berechtigung. Ich glaube, es kommt darauf an, wer was in der Innovation macht. Gewisse Dinge sind eher Weiterentwicklung von bestehenden Produkten und manche Dinge sind komplett neu mit einem sehr, sehr hohen Risiko, dass es überhaupt nicht klappt. Das ist dann typischerweise, was erst das Forschungsinstitut und dann das Startup macht. Und die Weiterentwicklungen passieren in den Konzernen. Und ich glaube, man kann das nicht miteinander aufwiegen. Beides ist wichtig.
Da müsste es ja das Startup für die Perovskit-Tandemzelle geben.
Markteintrittsbarriere zu hoch.
Ja. Daniel, du willst was sagen.
Was ich auf jeden Fall sehe, ist, dass es im Bereich Energiewirtschaft oder gerade PV jetzt auch sehr viele Business, also sicherlich auch Business Cases für VCs gibt, aber ich glaube, es einfach ganz viele Innovationen einfach nicht wirklich das Potenzial für ein VC-Business Case haben, sondern es da ganz viele Sachen sind, die wirklich eher so gesunde Mittelständler sind, was ja der größte Hölle für einen VC ist. Und ich glaube, dass da ganz viel innovatives Kapital noch benötigt wird, um einfach Innovationen, die aber so kleinteilig sind, dass sie gar nicht so einen richtigen VC-Case abbilden, auch zu fördern. Also andere Geldgeber Beispiel? Braucht es auch.
Was vielleicht darf ich dir da nur wieder sprechen. Weil die Hölle für VCs, die meisten Startups in Deutschland oder auch in Europa werden nicht über Venture-Capital-Firmen finanziert. Das ist auch vollkommen richtig. Und es gibt halt Geschäftsmodelle oder auch Gründerinnen und Gründer, wo es einfach nicht passt von der Exit-Strategie. Viele wollen Unternehmen bauen, was man vielleicht auch vererbt, was man nachhaltig aufsetzt, wo man nicht getrieben wird. Es sind unterschiedliche Herangehensweisen. Die meisten werden halt nach wie vor durch Banken, Darlehen und Förderung finanziert und dementsprechend ist das vollkommen okay. Als VC, ich investiere und muss das Kapital mit Rendite in einem sehr kurzen Zeitraum meinen Investoren wieder zurückspielen. Das heißt, ich kann nur in Dinge investieren, die in diesen Hyperscale-Modus wachsen können. Das heißt aber nicht, dass die meisten Unternehmen das machen müssen. Also knapp 90% aller Neugründungen fallen nicht hier drunter.
Das wollte ich nur sagen, dass das auf jeden Fall auch im Bereich der Energiewirtschaft für die Energiewende wirklich braucht es diese anderen Unternehmen auch noch. Definitiv. Deshalb jeden möchte ich ermutigen, der von VC quasi auch abgelehnt wird, zu Recht vielleicht, trotzdem weiterzumachen und die Energiewende vorwärts zu bringen.
Okay, das wäre ja schon fast ein schönes Schlusswort. Also wir haben hier sozusagen ein Segment abgebildet heute hauptsächlich. Ich würde jetzt gerne noch eine Schlussrunde machen. Ich stelle euch einfach eine Frage. Ihr könnt dazu was sagen, aber vielleicht fällt euch auch noch was anderes Schönes zum Schluss ein, dann könnt ihr es auch sagen. Also die Gretchenfrage wäre ja, wenn ihr euch heute trauen würdet, ein Geschäftsmodell für 2030 zu investieren, was jetzt noch nicht funktioniert, aber wirklich eine große Veränderung darstellen könnte. Was wäre das? Wie fangen wir an? Fängt jemand freiwillig an?
Ich fange mal an. Mir wurde die Frage letztens gestellt und da wusste ich es vorher. Da konnte ich mich ein bisschen drauf vorbereiten. Ich halte es mit Tolkien, ja. Das eine Startup, das eine Geschäftsmodell, sie alle zu, in Klammern fair, und dann binden. Und da bin ich beim Thema Flexibilität. So eine europäische Plattform, die dezentrale Flexibilität auf Haushaltsebene als handelbare Ressource nutzbar macht. Das ist ein richtig, richtig fettes Brett. Aber wenn wir das heben wollen, dann können wir uns nicht mit kleinteiligen Flexibilitäten aufhalten, weil dann haben wir gar nicht genug Masse, irgendwas damit anzustellen. So ein bisschen wie AWS das für Software gemacht hat.
So, jetzt gehe ich einfach hier entlang meines Bildschirms, hier, den ich hier habe. Felix.
Ich glaube, das Thema Cybersecurity ist die Zahlungsbereitschaft extrem gering aktuell. Ich glaube, bis 2030 wird sich das grundlegend geändert haben. In unserem Bereich, sorry.
Florian.
Ich glaube, dass das Rausnehmen von Komplexität für den gewerblichen Bereich, wer das schafft, da auch die Effizienzen zu heben, Geschwindigkeit reinzubringen, so wie es die Amerikaner mit dem Pay-as-you-go PV Residential geschafft haben. Das wird ein ist ein dickes Brett, und wer das schafft, der wird bis 2030, glaube ich, viel Spaß im Markt haben.
Daniel, du guckst ja sogar auf 2040, oder?
Da hätte ich auch noch was, aber für 2030 fokussiert, meine Hoffnung. Also wir haben aktuell aus meiner Sicht eine Herausforderung gerade mit der Energiewende im Verteilnetz, auch was Flexibilität, aber auch Ausbau der Erneuerbaren und andere Themen angeht. Und ich hoffe sehr darauf, dass sich da etwas drehen wird, dass wir da quasi die 18 oder 13 Verteilnetzbetreiber in Deutschland dazu bekriegen, dass sie wirklich innovativ ihre Netze managen. Und ich denke, dass das auf jeden Fall eine regulatorische Frage ist. Schafft man es da, etwas stärkeren Druck zu Innovationen aufzubauen? Und sobald der Druck da ist, geht ein Markt auf, der wirklich sehr, sehr groß ist. Und ich glaube, so Softwareanbieter für Verteilnetzbetreiber, ich weiß nicht, ob es ein VC-Case ist, aber ich glaube, das ist sehr viel Geld zu verdienen in den nächsten Jahren.
Jetzt könnte man gleich über den Smart-Meter-Rollout als Spaßbremse weiter diskutieren, aber da lachen alle, also haben erstmal alle Spaß, aber das können wir das vielleicht ein andermal machen, das ist ein anderes Thema. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ihr wart heute unsere Innovationsexperten, Melanie Beiersdorf, Investment Manager bei EnBW New Ventures, Felix Krause, Gründungspartner von Vireo Ventures, Florian Meyer-Delfo, Ex-Installion, Ex-Crinergetics, PV Exchange, heute im C&I-Bereich unterwegs, und Daniel Fürstenwert, Ex-Solarimo-Gründer und jetzt 1000-Gigawatt-Institut. Das, was wir heute gemacht haben, das kann man teilweise auch in unserer nächsten Ausgabe nachlesen, die im September erscheint, der Magazinausgabe, die viermal im Jahr erscheint. Da berichten wir in einem Schwerpunkt über Innovationen. Wir haben ja auch schon über das Startup des Monats gesprochen. Da kann man sich bewerben für das Startup des Monats. Das findet man bei uns auf der Webseite unter www.pv-magazine.de. Dann im Menü ein bisschen gucken, unter Themen findet man Startup des Monats. Da steht auch, wie man sich bewerben kann. Da freuen sich Felix und ich immer sehr.
Sehr gerne, ja.
Genau. Wenn ihr den Podcast gut findet, liked uns auf den entsprechenden Plattformen, und ihr könnt uns auch E-Mails schicken an podcast@pv-magazine.com. Vielen, vielen Dank nochmal an alle und tschüss.